Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Der Krieg in der Ukraine und das Hochwasser im September waren wohl die beiden Großereignisse, über die Radio Prag International am häufigsten in diesem Jahr berichtet hat. Doch zum Ausklang von 2024 möchten wir an einige weitere Themen und Begegnungen aus unseren Sendungen erinnern. Mein Name ist Till Janzer und ich führe Sie durch die folgende Auswahl. Gleich im Februar dieses Jahres hatten wir netten Besuch im Studio. Severina und Jakub, zwei Schüler des Prager Gymnasiums na Pražačce, erzählten von ihrem Aufenthalt in Deutschland. Beide hatten 3 Monate in Lörrach bzw. in Pulheim verbracht und jeweils auch die dortige Schule besucht. Dabei haben sie nicht nur ihr Deutsch trainiert und neue Freunde gefunden, sondern hatten auch eine gute Zeit, etwa beim Kölner Karneval. Daniela Honigmann bat beide ins Studio. Sie hören einen Ausschnitt aus den Antworten beider Schüler.
Also hallo, mein Name ist Jakob. Jetzt bin ich schon 16 Jahre alt und gegenwärtig bin ich schon in der 11. Klasse in Tschechien an unserem Gymnasium an Pražačka.
Ja, okay, also guten Tag. Ich heiße Severina, ich bin 16 Jahre alt. Ich besuche das gleiche Gymnasium wie Jakob, also ich bin ja in die 11. Klasse. Wir haben Deutsch so 8-7 Mal pro Woche. Ja, so.
Also von meiner Perspektive ist es so, dass ich immer hatte einen Traum, als Kind in Deutschland zu leben oder zu arbeiten. Oder sogar nicht nur in Deutschland, aber auch in Österreich oder in der Schweiz. Aber in der Schweiz ist es ein bisschen noch komplizierter mit der Deutsch. Aber am meisten ist es die Motivation und mein Ziel, in Deutschland oder in Österreich ein paar Jahre zu verbringen. Und auch, ich finde es ziemlich cool, wenn man auch auf fremde Sprache spricht. Und ja, Deutsch finde ich von unserer Position, als ich in Tschechien wohne, ziemlich fast die wichtigste Sprache, Fremdsprache. Und das ist auch gut für deine Arbeit und für deinen Urlaub.
Also. Ja, also bei mir ist es ziemlich ähnlich, aber bei mir ist es noch so, dass ich habe Familie in Deutschland. Mein Opa, er hat emigriert wegen Kommunismus und also deswegen habe ich einfach die Fremdsprache Deutsch in der 6. Klasse auf Grundschule ausgewählt, weil ich wollte mit meiner Oma kommunizieren und ja, genau, ich war in einer WG und das war so toll. Also ich, interessant ist, dass natürlich es so eine Möglichkeit gibt's gar nicht in Tschechien. Und da wohnten 5 oder 6 noch, aber Uni-Stunden, Studenten. Also die waren so 20 bis 24. Also es war natürlich unglaublich, dass ich da sein durfte.
Mir persönlich hat meine Klasse sehr toll gefallen. Ich habe da echt gute Freunde gefunden. Bis heute schreibe ich mit denen. Ich war letzte Woche auch dabei wieder in Köln, weil man da Karneval gefeiert hat. Und ganz einfach würde ich sagen, dass die Schule in Deutschland von meiner Sicht besser als in Tschechien war. Ich finde da die Lehrer und Studenten besser, dass sie besser drauf sind und größere Motivation zu studieren und zu lernen haben. Also. Und was noch? Ja, für mich war es am meisten, hat mir der Schulfach, der mich am meisten interessiert hat, war Chinesisch, weil unsere Poly-Lehrerin kam aus China, also sie hat da auch einen Chinesischkurs. Also, das war echt krass, würde ich sagen. Ich habe nicht so viel gelernt, aber die Erfahrung, eine asiatische Sprache zu lernen, ist echt interessant.
Also ich hatte Soziologie und solche Sachen 6-mal pro Woche. Und ja, ich fand das geil. Also es war was Neues und ich würde auch gerne in Zukunft durch diesen psychologischen Richtung gehen. Was interessant war, dass meine Klasse, da waren 30 Mädchen. Wir hatten keinen Jungen. Und es war einfach so ein Zufall. Es sieht so aus, dass einfach die Jungen sind gar nicht interessiert für solche Sozialarbeiten. Ja, ich hatte wie eine Fremdsprache Französisch. Schrecklich. Ich will das nie wieder hören. Vorher habe ich gedacht, dass es so eine tolle und schöne Sprache ist. Gar nicht.
Wir hatten viele Gemeinsamkeiten und am meisten haben wir über unsere Hobbys gesprochen oder am meisten war das Fußball. Weil wenn man in Deutschland nicht für Fußball interessiert, dann ist er total out und ja, ich finde dieses Thema ziemlich krass und geil und am meisten bei mir war es, dass 95 Menschen waren Köln-Fans, also die waren total begeistert von Köln-Spiel und ich selbst bin mehr Leverkusen-Fan, aber später wurde ich auch Köln-Fan. Aber ein Leverkusen-Fan in ganzer Klasse von Köln-Fan zu sein, das geht nicht so. Aber na, denen war ziemlich egal, welcher Fußballfan bin ich. Am meisten geht es, wie der Mensch echt ist.
Das ganze Jahr über waren wir auf Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise unterwegs. Jeder Monat stand dabei im Zeichen einer anderen Region des Landes. Zu der Serie gehörte immer auch eine Stadtführung. Im April war ich dabei in České Budějovice bzw. auf Deutsch Budweis, der Hauptstadt des Kreises Südböhmen. Denn 2028 soll Budweis eine der drei Kulturhauptstädte Europas sein. Von Fremdenführer Martin Pollack, der Gäste auf Deutsch begleitet, habe ich mir natürlich auch den wichtigsten Platz der Stadt zeigen lassen. Es ist der Marktplatz. Mit rund einem Hektar Fläche ist er einer der größten in Europa. Er trägt den Namen von Przemysl Otakar II., der Mitte des 13. Jahrhunderts Budweis gründete. Der quadratische Platz ist der wichtigste Treffpunkt der Stadt. Und dahin entführt uns nun noch einmal Martin Pollack.
Also wir stehen jetzt hier auf dem Budweiser Marktplatz und vom Erzählen meiner Eltern, aber auch zum Beispiel von dem Buch von Václav Rada, dort ist sehr schön beschrieben, wie sich die Budweiser Bevölkerung hier jeden Nachmittag traf. Hier, wo wir stehen, an dem östlichen Rand, spazierten die Budweiser Deutschen und Offiziere zum Beispiel, die zu der Garnison gehörten. Der südliche Rand des Marktplatzes war für die Tschechen, das heißt, das war tschechisches Korso, hier war deutsches Korso und gegenüber am Rathaus das Rathaus-Korso und an der Nordseite war das sogenannte Xindl-Korso. Also solange kein Telefon gab in dem Sinn wie heute, dass man in der Tasche Handy hat, man wusste, dass man hier Freunde treffen kann und dass man jeden Nachmittag sich hier verabreden kann. Aber wie gesagt, das kenne ich von dem Erzählen meiner Eltern. Nach dem Zweiten Weltkrieg hörte das Ganze auf, schon während des Krieges und nach dem Krieg.
Also um den Platz herum sind jede Menge ältere Häuser, teilweise unterschiedlichen Alters, würde ich sagen. Welches ist denn vielleicht das Interessanteste bzw. das Älteste?
Viele Häuser haben gotischen Kern. Und das Interessanteste auf ersten Blick ist wahrscheinlich das grüne Haus an der Nordseite, wo man in den Hof kommen kann und wo man gotische Bauelemente sehen kann. Sonst das Wertvollste in Budweis ist, dass so wie die Stadt einmal im 13. Jahrhundert angelegt wurde, das Straßennetz und der Marktplatz, alles blieb in den Maßstäben wie damals und ist seit der Zeit funktionsfähig, ist breit genug für Verkehr, damals wie heute. Und der Platz hatte vom Anfang an Lauben. Das ist auch interessant. Rund um den Platz kann man durch Lauben spazieren, was man sehr hoch schätzt, wenn im Sommer große Hitze ist. Oder wenn es regnet oder wieder im Winter, wenn es schneit, kann man frei hier rund um den Platz spazieren. Und die Hauseigentümer respektieren es.
Leider ist der Marktplatz für den Autoverkehr freigegeben und teils zugeparkt. Weil es laut ist, flüchten wir in den Eingang eines Hotels.
Es ist ein bisschen schade vielleicht, dass Autos hier über den schönen Marktplatz fahren. Ja. Gibt es da keine Überlegungen oder gab es keine Überlegungen, dass man vielleicht da eine Fußgängerzone draus macht?
Das ist ein langer Streit. Schon im Jahre 1990, als ich meine ersten Gäste als Reiseführer oder Reiseleiter begleitete, haben die ersten Touristen aus Österreich oder Deutschland gesagt, das ist aber schön, dass hier keine Autos parken dürfen. Das sollt ihr behalten. Das ist eine gute Idee. Aber danach, die nächste Garnitur im Rathaus wollte auch ihre Autos irgendwo abstellen. Der Bürgermeister und weitere Beamten des Rathauses. Und so wurde das erlaubt, zuerst gegenüber dem Rathaus und dann wieder rund um den Platz.
Nur wenige Menschen können sich damit rühmen, dass ihr Vorfahre auf einer Banknote abgebildet ist. Zu ihnen gehört der Österreicher Georg Krauchenberg. Er ist ein direkter Nachkomme des namhaften tschechischen Historikers und Politikers František Palacký, dessen Porträt auf den tschechischen 1000-Kronenscheinen zu finden ist. Georg Krauchenberg lebt in Wien und ist Vorstandsmitglied im Institut für Donauraum und Mitteleuropa. Martina Schneibergowa traf Georg Krauchenberg beim Symposium Dialog in der Mitte Europas, das im März dieses Jahres in Brünn stattfand. Dort entstand das folgende Interview mit dem Urgroßenkel von Palacký, aus dem wir nun einen Ausschnitt senden.
Sie sind ein Nachkomme von František Palacký, von einer so wichtigen Persönlichkeit in der tschechischen Geschichte. Inwieweit ist das in Ihrer Familie bewusst?
Das ist absolut immer bewusst gewesen. Leider wollte mein Vater dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in die damalige Tschechoslowakei reisen. Und darum habe ich leider auch nicht Tschechisch gelernt, weil als Nachkomme von Palacký nicht Tschechisch zu können, ist natürlich schon ein großes Manko. Na, es ist so, dass František Palacký ja einen Sohn hatte, der Jan Palacký. Der war auch an der Karls-Universität, der war Geograf. Und der hatte drei Töchter und eine davon, die Ada Palacký, Palacká ist meine Großmutter. Also die Mutter meines Vaters ist eine Palacký und somit bin ich und mein Bruder, wir sind die unseres Wissens einzigen direkten Nachkommen eben von František Palacký.
Und die Großmutter, die lebte in Österreich dann?
Die Großmutter, die hat in Österreich gelebt, zuletzt dann in Melk und ist im 1944 dann verstorben. Also ich habe sie nicht mehr kennengelernt. Mein Vater hat ein zweites Mal geheiratet. Die erste Ehefrau ist noch in der Zwischenkriegszeit verstorben und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmals geheiratet. Und drum auch dieser große Generationensprung, weil mein Vater ist 1894 geboren und ja und hat über 90 Jahre gelebt. Und er ist aber 1986 leider drei Jahre vor der Wende verstorben. Das ist sehr tragisch. Und ich habe dann Kontakte wieder zu unseren Verwandten in Tschechien bekommen durch den Jiří Kožálka. Der Jiří Kožálka ist leider auch schon verstorben, ich war bei seinem Begräbnis, ist der Palacký-Wissenschaftler, Historiker schlechthin. Der hat ja auch einige Bücher, sehr detaillierte Bücher verfasst. Und er hat mich wieder mit der Verwandtschaft zusammengebracht und jetzt treffen wir uns einmal im Jahr. Das heißt, es ist eine Messe, die immer am letzten Sonntag des Monats Mai stattfindet in Lobkowitz, das ist ein Stadtteil von Neratovice. Weil das Lobkowitz-Schloss, das alte, dort befindliche, hat ja eine Zeit lang dem František Palacký gehört. Und ich glaube, Jan Palacký muss es verkauft haben oder so. Jedenfalls uns gehört es nicht. Aber es ist dort das Grab des František Palacký und auch Jan Palacký, gleich bei der Kirche in Lobkowitz. Und einmal im Jahr ist eben dieses Treffen.
Gibt es Dokumente über Ihren Vorfahren, die Sie in der Familie aufbewahren?
Ja, zum Glück. Ich habe zum Beispiel das Heiratsdokument von also meinem Großvater mit der Ada Palacký, die Heirat. Dann die österreichische Staatsbürgerschaft, weil mein Großvater, der kam ja aus dem Königreich Hannover. und hat dann, weil die Preußen haben ja Hannover übernommen, weil Hannover war ja auf der Seite von Österreich, aber Österreich hat ja verloren gegen die Preußen 1866 und er ist nach Österreich gekommen und hat sich verdient, war General und davor war er Kommandeur vom 3. Husarenregiment. Ja, und das ist eine alte Familie, die haben schon gegen Napoleon gekämpft, der deutsch-englischen Legion und waren alles Kavalleristen. Und in Hannover, Königreich Hannover war einer auch Freiherr, auch zufällig Georg, Freiherr Georg von Grauchenberg. Ja, und kennengelernt hat mein Großvater, meine Großmutter eben. Sie waren auf Manöver in der Nähe von Lobkowitz und sie wurden im Schloss sehr netto freundlich empfangen und da muss sich das eben ergeben haben, dass dann die Kontakte enger wurden, ja. Also, und dann die Heirat.
Eigentlich Zufall, also
ja, scheint so. Ja, weil mein Großvater eben da im Einsatz war und eine Zeit lang in dem Schloss, das ja eigentlich von den Lobkowitz ist, das nicht sehr große alte Schloss der Lobkowitz, also nicht Mielnik, sondern eben ja. Lobkowitz. František Palacký hatte das ja gekauft und sie waren da einquartiert.
Es gibt in Prag auch diese Wohnung von Palacký in Palackystraße.
Ja,
ein kleines Museum.
Ja, da ist ein Verwandter, der wohnt jetzt sogar dort. Und es ist ein Museum, glaube ich, nicht immer geöffnet, sondern man muss sich anmelden. Aber das kann man natürlich besichtigen. Es ist sehr nett, in Urzustand sozusagen, im ersten Stock eingerichtet. Also es ist wirklich empfehlenswert, sich das mal anzusehen. Ja.
In den nächsten Minuten sind wir im ÖPNV von Brünn unterwegs. Denn in der zweitgrößten Stadt Tschechiens gibt es rund 800 Straßenbahnfahrer. Und einer von ihnen ist Benjamin Rannig, der ursprünglich aus Deutschland stammt. Ferdinand Hauser hat den Dresdner auf einer Schicht begleitet. Mit der Linie 10 ging es vom ersten Haltepunkt in Komín im Westen der Stadt bis zur Gleisschleife Novolischenska ganz im Osten Brünns.
Benjamin Rannig hat gerade Schichtbeginn am Brünner Straßenbahndepot Pisarki. An der Pforte hat er einen schweren Ordner entgegengenommen. Er ist vollständig. Unfallschein vorhanden, ebenso das Dokument für die Fundstücke. Alles bestens.
Ansonsten interessiert mich natürlich am meisten der Fahrplan und die Daten zum Wagen. Ja, also welcher Wagen ist das? Und genau, das und ist wichtig. Gibt es irgendwelche Änderungen auf der Strecke? Das steht dann hier.
Und du fährst heute eine Linie den ganzen Tag?
Den ganzen Nachmittag, ja. Genau. Linie 10.
Okay.
Steht auch hier.
Und bis wann?
Bis heute Abend gegen 20 Uhr ungefähr.
Na dann, auf zur Tram oder zur Schalina, wie die Straßenbahn in Brünn heißt. Wo Benjamins Schalina geparkt ist, kann er auf einem Fernseher einsehen, der in der Leitstelle hängt. Benjamin nimmt mich mit zum richtigen Ort. Seine Bahn ist heute eine kantige, rot-weiß lackierte T6. Vorne prangt der Name der Stadt Brno auf der Karosse. Ihre ersten Jahre verbrachte die T6 dabei auf den Gleisen in Prag. Es handelt sich also um einen Gebrauchtwagen. Geparkt ist Benjamins T6 unter dem Dach des Straßenbahnhofs auf Gleis 13.
Ja, und diesen Wagen hatte ich eigentlich seit der Ausbildung noch nicht. Den muss ich kurz fragen. Můžu poprosit jenom kousíček, jo?
Benjamin spricht fließend Tschechisch, obwohl er eigentlich aus Deutschland kommt. In Tschechien unterrichtet er Deutsch als Fremdsprache und er ist einer von rund 800 Straßenbahnfahrern in Brünn. Während er seine T6 vor der Abfahrt auf der Linie 10 kontrolliert, komme ich mit Hanna Tomaszczykowa ins Gespräch, der Pressesprecherin der Brünner Verkehrsbetriebe. Ist Benjamin der einzige Ausländer, der als Fahrer angestellt ist? Bei weitem nicht.
In unseren Bussen, O-Bussen und Straßenbahnen sitzen insgesamt 1400 Fahrer hinter dem Steuer. 50 von ihnen sind Ausländer. Die meisten stammen aus der Slowakei oder aus der Ukraine. Und dann haben wir da noch einen Deutschen.
In Schrittgeschwindigkeit zuckeln wir über die Freifläche des Depots. Dann sind wir wirklich auf der Strecke unterwegs. Es ruckelt ein wenig da vorne in der Cockpit-Tür, aber der Blick entschädigt für alles. Die Straßenbahn ist noch leer, die Fahrgäste werden erst an der Station Vozovna Komín einsteigen. Die perfekte Zeit also für ein Interview. Zwar gilt auch in Brünn die alte Regel, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden, doch für unser Interview macht Benjamin eine Ausnahme. Ich strecke das Mikrofon, soweit es geht, ins Cockpit hinein. Also Benjamin, was hat dich überhaupt nach Tschechien verschlagen?
Also das ist eine längere Geschichte. Ich habe mich einerseits zwar schon immer für Sprachen interessiert, allerdings war jetzt Tschechisch nicht von Anfang an die erste Sprache, die mich interessiert hat. Aber über Umwege, um es kurz zu machen, habe ich mich dann für einen Studiengang in Berlin eingeschrieben, slawische Sprachen und Literaturen. Musste mir da natürlich eine Sprache auswählen, die ich auch lerne. Und habe mich für Tschechisch entschieden, weil Tschechien ja nicht weit weg ist von Deutschland, vor allem von Berlin, von Dresden, wo ich herkomme. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass ich oft herfahren kann, um die Sprache zu benutzen. Ja, und das ist dann so weit, hat sich das weiterentwickelt, dass ich eben gesagt habe, ich möchte hierher ziehen. Und das habe ich dann auch gemacht letztendlich. Also ursprünglich wollte ich nach Prag, aber ich bin dann nach Brünn aus privaten Gründen.
Warum bist du denn gerade Straßenbahnfahrer aktuell? Was fasziniert dich am Straßenbahnfahren?
Also ich bin ja nur auf Minijobbasis Straßenbahnfahrer. Das heißt, ich mache es nicht hauptberuflich. Und Straßenbahnen generell sind schon immer meine Leidenschaft gewesen. Von frühester Kindheit an. Mein Onkel hat mich da so ein bisschen mitgenommen, weil er auch so ist. Und er arbeitet auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Genau. Und mich faszinieren Straßenbahnen einfach, weil ich finde es schön, wie das alles funktioniert, wie das in so einer Stadt, wenn vor allem viele Straßenbahnen fahren, wie das alles geregelt wird. Dann natürlich, wie die Straßenbahnen aussehen, die Geräusche, die sie machen. Also bei den alten Straßenbahnen ist es natürlich noch schöner und besser als bei den neuen. Ja, und das ganze System finde ich faszinierend, weil man muss ja sich vorstellen, seit wann es das eigentlich gibt. Weißt du, wann Straßenbahnen eigentlich quasi erfunden wurden oder wann die erste elektrische Straßenbahn gefahren ist?
Ich würde mal 100 Jahre auf jeden Fall, vielleicht 120 Jahre? Nee, das ist vielleicht zu alt.
Nee, aber also die erste elektrische Straßenbahn ist tatsächlich 1881 gefahren. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich so ein umweltfreundliches, effizientes Verkehrsmittel hat man schon damals erfunden. Und es funktioniert bis heute. Und das fasziniert mich einfach.
Das Jahr 2024 stand im Zeichen des 100. Todestags des Prager deutschsprachigen Schriftstellers Franz Kafka, der am 3. Juni begangen wurde. Sein Leben und Werk wurden aus diesem Anlass besonders ausgeleuchtet, und zwar auch in den Sendungen von Radio Prag International. Doch was wäre, wenn Kafka 1924 gar nicht gestorben wäre? Mit diesem Gedanken spielt Bernhard Setzwein in seinem Roman Kafkas Reise durch die bucklige Welt. Marketa Kachlikova hat mit dem Autor gesprochen, der in der böhmisch-bayerischen Grenzregion lebt. Sie hören einen Ausschnitt aus dem Interview.
Herr Setzwein, vor kurzem ist Ihr neuer Roman erschienen, Ihr Kafka-Roman, der heißt Mit Kafka durch die buckelige Welt. Das Buch ist eigentlich ein Spiel, oder die Idee, auf der das Buch basiert, ist sehr fantastisch. Und zwar, was wäre, wenn Kafka seine schwere Krankheit überlebt hätte und weitergelebt hätte? Wie sind Sie auf so ein Spiel gekommen?
Man könnte auch, nachdem ja Kafka Jude war, sagen, es ist ein Buch mit Chuzpe. Also eine etwas freche Herangehensweise. Ja, ich hatte einfach den Eindruck, es gibt eh schon so viel seriöse Literatur bei ihm. Vor allem hier bei uns in Deutschland diese dreibändige Biografie von Rainer Stach, unübertroffen. In diese Richtung brauchst du nichts machen, habe ich mir selber gesagt. Und nachdem ich sowieso ein Anhänger bin, manche Dinge so gedankenexperimentell, gedankenspielerisch durchzugehen, habe ich mir eben diese Frage gestellt, was wäre denn, wenn er weitergelebt hätte, wenn er diese wirklich unheilbare Krankheit überwunden hätte durch vielleicht eine Art Wunderheilung, man weiß es ja nicht. Und das hat dann meine Fantasie freigesetzt.
Und was für ein Schicksal haben Sie für Kafka erdacht? Wohin führen Sie ihn?
Das erste Mal, er landet nach dem Krieg in Meran. Da war er nämlich wirklich der reale, Franz Kafka war auch in Meran. Für 3 Monate hat er dort eine Kur absolviert. Und dort hat es ihm gefallen. Dort ist es sehr sonnig, sehr warm, gutes Essen. Und er ist dort Kartenabreißer in einem Kino. Denn auch der reale Franz Kafka war ein großer Fan von Kino und der Filmwelt. Und dann trifft er aber einen jungen polnischen Schriftsteller, Marek Lasko, den es auch wirklich gegeben hat, der unter den Kommunisten gelitten hat und aus der Heimat hinausgeworfen wurde. Den trifft er und erkennt sich wieder in diesem jungen Mann, der so viel jünger ist wie er. Und er denkt sich, mein Gott, so war ich auch einmal und so wild und so verwegen und am Anfang einer Schriftstellerkarriere. Und das löst bei ihm Erinnerungen an sein früheres Leben aus, sodass ich dann in den Roman doch auch viele Realien einbauen kann, die mit seinem wahren Leben zu tun haben, in Form von Rückblenden.
Findet man in Ihrem Roman Anspielungen an Werke, an die wirklichen Werke von Kafka vielleicht oder an reale Momente aus seinem Leben?
Beides, ja. Also es kommen viele biografische Fakten und Details werden mit eingearbeitet und auch sein Werk spielt immer wieder eine Rolle. Es werden teilweise kleine Zitate eingebaut, es werden kleine Erzählungen umgeschrieben auf eine dann modernere Art, wie es halt passen würde zum Jahr 1960. Und es kommt ein Kapitel vor, das war mir sehr wichtig und hat mir großen Spaß gemacht zu schreiben. Er kommt noch einmal zu einem Schloss. Es ist ein bisschen anders und doch sehr ähnlich seinem Schloss. Und er trifft seine eigenen Romanfiguren. Und er kommt in einen Dialog mit ihnen, der nicht immer angenehm für ihn ist.
Wenn Sie aus Kafka einen Romanhelden machen, dann müssen Sie eine genaue Vorstellung im Kopf haben oder Ihre eigene Vorstellung davon, was für ein Mensch er war. Wissen Sie das?
Das Leben von dem realen Franz Kafka ist ja dokumentiert so gut wie kaum ein anderes. Wir wissen fast über jede Woche, über jeden Monat Bescheid, was er getan hat, wo er war. Man kann, und wenn man dann auch noch die Briefe und die Tagebücher liest, kann man schon ein relativ genaues Bild, denke ich, von ihm bekommen. Er war sicherlich ein sehr diskreter Mensch. Er liebte Streit überhaupt nicht und ist dem immer aus dem Weg gegangen, wo er nur konnte. Und das merkt man auch in meinem Buch. Also immer, wenn es mal etwas brenzlig werden würde, auch mit diesem Gespräch mit seinen Romanfiguren, dann weicht er immer eher zurück. Er war ein sehr zurückhaltender und zurückweichender Mensch.
Wie ist es Ihrer Meinung nach dazu gekommen, dass aus Kafka ein so berühmter Autor wurde, spät nach seinem Tod eigentlich?
Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich beschäftige mich jetzt wirklich schon 40 Jahre fast mit Kafka. Ich finde keine Antwort darauf. Seine drei Romane, die sind alle Fragment geblieben, er hat sie nicht zu Ende geschrieben. Es ist irgendwie ein verunglücktes Werk, was er hinterlässt. Aber vielleicht liegt gerade darin diese Chance, auch ihn immer in andere Richtungen zu sehen und zu lesen, diese Offenheit nach allen Seiten hin, macht es wahrscheinlich aus, dass man so viel in ihn hineinlesen kann.
Und das war der Rückblick auf unsere Sendung im Jahr 2024. Ich hoffe, Sie bleiben uns auch im neuen Jahr treu. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer mit den besten Wünschen zu einem gelungenen Auftakt für 2025. Šťastný nový rok!